Pferdegesundheit. Ein Podcast der Gesellschaft für Pferdemedizin. Über 1 Million Pferde leben in Deutschland. Ihre tägliche Versorgung und die Sorge um sie stehen im Mittelpunkt. Und man spürt sofort, wenn etwas nicht stimmt. Folge 28. Das Sommerekzem.
Es ist ein Gurkenmosaikvirus. Haben sie ein rekombiniertes IL-5 hergestellt, was den Pferden injiziert wird. Dann kommt es automatisch vom Immunsystem zu einer Antikörperbildung gegen dieses rekombinierte IL-5. Und schönerweise haben sie dann auch zeigen können, dass dann die Antikörper, die vom Pferd selber gebildet werden, nicht nur gegen das Rekombinante reagieren, sondern auch gegen die körpereigenen IL-5. Also das Pferd macht sich praktisch seine Vakzine selbst und das 3-mal im Jahr verabreicht und dann 1-mal jährlich Follow-up-Injektionen scheint die Zukunft zu werden.
Professor Carsten Feige ist Leiter der Pferdeklinik der Tierärztlichen Hochschule in Hannover und Präsident der Gesellschaft für Pferdemedizin. Mein Name ist Ina Tenz und heute juckt es ein wenig. Wir sprechen über das Sommerekzem beim Pferd, deren Auslöser und Behandlung. Und dafür haben wir auch wieder einen Gast heute. Bei uns ist Dr. Andrea Volk. Hallo.
Hallo, freut mich hier zu sein heute.
Ja, hallo Frau Tenz. Ich freue mich natürlich auch, dass wir heute zu diesem ja doch durchaus häufig vorkommenden Thema des Sommerekzems einen Podcast aufnehmen können. Und ich freue mich genauso, dass Andrea Volk heute bei uns ist. Wie üblich übernehme ich ja die Aufgabe und stelle sie uns ein bisschen vor, damit alle Zuhörer wissen, mit wem wir es hier zu tun haben. Frau Dr. Volk hat hier in Hannover Tiermedizin studiert, hat auch hier in Hannover ihre Doktorarbeit geschrieben und ist danach zur Ausbildung als Dermatologin oder zur dermatologischen Ausbildung nach England gegangen, hat dort viele, viele Jahre auf dem Gebiet Dermatologie gearbeitet, hat eine Residency durchlaufen. Ich glaube, das haben wir hier auf anderen Gebieten auch schon mal vorgestellt. Das ist ein europäisches Fachtierarzt-Ausbildungsprogramm, das einen sehr hohen Qualifikationsgrad nach sich zieht und mit dem Titel des Diplomat des European College of Veterinary Dermatology endet. Und solch eine Spezialistin haben wir hier. Ich freue mich ausgesprochen, Andrea, dass du heute da bist und uns ein bisschen, ja, sagen wir mal, die Details des Sommerekzems erläutern willst.
Dankeschön.
Dann legen wir los, oder?
Ich bin auch sehr gespannt, weil das Thema ist ja schon, hat einen hohen Leidensdruck für die Pferde natürlich, die Betroffenen, aber auch für die Besitzer. Deswegen die wichtigste Frage zuerst. Was sind die Auslöser des Sommerekzems und wie genau sieht es aus?
Ja, wir fangen vielleicht an mit, wie genau sieht es aus? Das ist eine Erkrankung, die wir sehr häufig sehen, die häufigste allergische Hautkrankheit, die wir beim Pferd kennen. Sie tritt, ja, wie der Name eigentlich schon suggeriert, im Sommer auf, das heißt mit dem Beginn der Flugzeiten der Insekten, und da haben wir schon den Hinweis auf die Auslöser, im April, Mai, je nach Witterungslage, fangen die Symptome an und gehen dann üblicherweise bis in den September, Oktober, wenn eben die Flugzeiten der Insekten aufhören. Und in dieser Zeit der aktiven Erkrankung zeigen sich dann die Symptome, die beginnen üblicherweise sehr mild im Frühjahr. Das sind häufig nur kleine Bläschen, die man an der Mähne findet. Und später mit zunehmendem Juckreiz kommt es dann zu offenen, zunächst zu Scheuerstellen, zu Hautrötungen. Später kann sich dann die Haut komplett offen darstellen. Also wir haben dann entzündlich veränderte Haut, offene Wunden zum Teil vom Juckreiz, blutig aufgescheuerte Hautbezirke, die sich dann durchaus noch weiter verschlimmern können. Und wenn die Erkrankung dann über das ganze Jahr besteht, dann zeigen sich die Pferde mit starken Hautveränderungen, meistens im Bereich der Mähne, des Schweifes und auch am Unterbauch. Und zwar ist das dann so, dass das Augenfälligste ist, dass fast die ganze Mähne dann abgescheuert ist. Also das ist ein Haarbruch, den man dann sieht. Durch das Scheuern brechen die Haare ab. Und durch das Scheuern entstehen eigentlich auch diese schwerwiegenden Krankheitssymptome, Scheuern basierend auf dem Juckreiz. Und ja, wie ich gerade schon gesagt habe, diese typischen Lokalisationen, Mähne, Schweifwurzel, Unterbauch, das sind typische Lokalisationen, aber wir sehen so Hautveränderungen auch im Bereich vom Kopf, an den Ohren häufig, unterhalb der Augen oder auch im Hals und an der Schulter. Also es sind nicht nur die typischen Lokalisationen, sondern es kann im Prinzip der ganze Körper betroffen sein, bis zu den Gliedmaßen, bis zu den Vorderfußwurzelgelenken oder auch den Sprunggelenken.
Weil die Frage wäre ja schon, warum Mähne, warum Schweif oder unter dem Bauch? Da stehen die Haare ja eher hoch oder sind fester, aber dünner. Gibt es da einen Zusammenhang?
Ah, da kommen wir.
Nur gerätselt.
Habe ich eigentlich, das kommt, weil ich die Frage nicht richtig beantwortet habe. Das ist nämlich die Ursache eigentlich. Die Ursache war, oder die Frage war ja nach der Ursache, und das sind fliegende Insekten. Wir kommen wahrscheinlich gleich noch näher dazu, welche genau. Das sind üblicherweise Kriebelmücken oder Gnitzen, die hauptsächlich. Und die Lokalisation, also die bevorzugten Körperlokalisationen, wo die Pferde befallen, da entstehen auch die Symptome. Die gehen eben gerne in Richtung Mähne oder sind im Bereich vom Kopf aktiv oder an der Schweifrübe oder an anderen Lokalisationen bei anderen Arten dieser fliegenden Insekten ist der Unterbauch betroffen. Also es hängt von der Art der Insekten ab und die bevorzugte Anflugstelle am Körper.
Hinterhältig. Wie erkenne ich denn genau, dass es sich um ein Sommerextrem handelt und nicht um eine andere Erkrankung der Haut?
Ja, ich kann vielleicht anfangen, Andrea, und sagen, eben die Symptome sind sehr typisch, eben von der Lokalisation, von der zeitlichen Abfolge, so wie ich die Symptomatik gerade beschrieben habe. Das ist eigentlich eine Symptomatik, die kaum eine echte Differentialdiagnose zulässt. Aber wir müssen eigentlich alle Erkrankungen, die mit Juckreiz verbunden sind, in irgendeiner Form als andere Differentialdiagnosen in Betracht ziehen. Vielleicht kannst du da etwas mehr zu sagen.
Genau, und du hast es ja sehr schön beschrieben, wie es eben so im Buch sich wirklich entwickelt und auch von der Ätiologie und Pathogenese, wo wir gleich noch ein bisschen mehr drüber sprechen werden. Das Problem ist natürlich, wenn ich dann so ein Pferd habe oder ein Pony eben auch, was eben schon seit 3-4 Jahren starken Juckreiz bekommt und dann eben auch diese Scheuerstellen zeigt. Manchmal dann eben, du hattest es schon angesprochen, nicht mehr so schön saisonal ist, wie das so in den ersten Jahren war, sondern wirklich das ganze Jahr sich durchscheuert und durchkratzt. Es kommt zu diesen offenen Stellen, die blutig werden. Dann kommt es zu Sekundärinfektionen. Wir kennen das alle mit dem Mikrobiom der Haut. Ist ja in aller Munde mittlerweile. Das ist natürlich auch beim Pferd so. Die Hautoberfläche ist nicht steril. Sobald sich da Wunden bilden, jeder hat natürlich Angst, dass sich da irgendwelche Fliegenmaden reinsetzen. Da sollte man auch wirklich vorsichtig sein. Aber zuerst kommt es meistens zu Sekundärinfektionen, die dann leider eben auch wieder Juckreiz auslösen. Sind. Also wir haben so diesen Teufelskreis, dass initial sehr wahrscheinlich es Stechinsekten sind, die eben an gewissen Bereichen, wie du schön gesagt hast, Carsten, eben Mähnenbereich, Schweif, Ansatz, aber eben auch ventral am Rumpf zuerst Blut saugen praktisch, dann aber durch die Scheuerstellen es zu Sekundärinfektionen kommt, zu einer großen Verstärkung des Juckreizes durch die Entzündung und die Infektion und irgendwann weiß man gar nicht mehr, was war Huhn oder Ei. Und da empfiehlt es sich eben ganz spezifisch dann nochmal zu schauen, okay, wir haben ein Tier mit Juckreiz, das ist das Leitsymptom, wo sich diese Tiere eben mit vorstellen und dass man dann sowohl als Besitzer als eben auch als Tierarzt überlegt, okay, was kann denn alles Juckreiz auslösend sein und dass man dann eben immer schön den roten Faden behält, sich Ektoparasiten, Endoparasiten anschaut, aber eben auch Infektionen, wobei bakterielle als auch pilzbezogene Infektionen eine Rolle spielen können und dann eben erst, wenn ich eben Parasiten raus habe oder eben die Infektionen raus habe, sogenannte sterile juckreizauslösende Erkrankungen mir Gedanken mache und dann eben hauptsächlich zur allergischen Dermatitis komme, wobei eben auch teilweise immunvermittelte Erkrankungen beim Pferd auch juckreizauslösend sein können, meistens nicht so hochgradig. Also klassisch der Mähnenrubbler und Schweifrubbler, das passt schon mit einer Allergie. Da sollte man aber auch nochmal im Hinterkopf haben, dass es eben 3 verschiedene Arten von Hypersensitivitätsreaktionen gibt beim Pferd. Hauptsächlich ist es wirklich die Stechinsekten ausgelöste, aber es gibt auch Futtermittelallergiker oder Umweltallergiker, die sich auch mal ähnlich präsentieren können.
Wie genau findet man das heraus in der Diagnostik?
Genau. Das ist nicht immer so einfach. Dadurch, gerade wenn es eben schon für Jahre besteht und das Tier sich auch jetzt durch den Winter durchgeschubbert hat, muss man sich wirklich diesen roten Faden im Auge behalten lassen, dass man eben ganz von vorne anfängt, okay, was ist mit den Ektoparasiten? Man nimmt dann Oberflächenproben der Haut, schaut sich natürlich die Läsionen an sich an, ist es auch schon schuppig, habe ich Komedonen, habe ich mitesserartige Veränderungen zum Beispiel, habe ich knotige Veränderungen, die teilweise auch schmerzhaft sein können. Wo sind die Lokalisationen? Ist nicht nur Mähne-Schweifansatz, sondern auch Kopf und vielleicht auch Gurtbereich betroffen. Das kann immer in die eine oder andere Richtung gehen. Und wir fangen immer bei einem Juckreiz zeigenden Tier damit an, dass wir Proben entnehmen, um Ektoparasiten nachweisen zu können oder ausschließen zu können und dann eben auch Oberflächenproben, um zu schauen, sind da bakterielle Komponenten dabei. Dermatophilus zum Beispiel ist eher im stärkeren Stadium Schmerz auslösen, kann aber initial
auch ein Bakterium.
Juckreiz auslösend sein. Und eben auch die Pilze nicht zu vergessen. In den allermeisten Fällen sind Pilzinfektionen beim Pferd nicht hochgradig Juckreiz auslösend. Sollte aber trotzdem, wäre ja schade, wenn ich das als Diagnose hätte und ich dann doch immer wieder auf Allergie therapiere. Also so einfach ist es gar nicht.
Jetzt haben wir vieles zur Differentialdiagnostik also kennengelernt, haben eigentlich erfahren, dass es nicht eine Erkrankung ist, sondern dass meistens das Sommerekzem die initiale Erkrankung ist, die dann von vielen anderen Erkrankungen begleitet werden kann. Und das macht die Diagnostik auch schwerer. Aber was wir auch erfahren haben, gerade bei dem, was du gesagt hast, ist, dass wir eine Hypersensitivitätsreaktion haben, also ein allergisches Geschehen. Und vielleicht können wir hier an der Stelle ein bisschen erläutern, was das für eine Allergie ist und wie die Allergie entsteht, vielleicht überhaupt, wie Allergien entstehen, weil das ja gerade schon ziemlich deutlich klar gemacht worden ist, dass wir es hier mit einer Allergie zu tun haben.
Zumal ja auch diese Kriebelmücken und Giebsen überall sind, aber nur einige Pferde das Sommerextrem entwickeln.
Richtig, genau. Da ist es immer ganz nett, sich vielleicht auch nochmal zu vergegenwärtigen. Wir sehen ja auch allergische Problematiken beim Menschen und wir kennen das ja auch. Ne? Der eine verträgt das nicht oder die Pollen nicht, der andere reagiert vielleicht auf andere Dinge oder gar nicht. Also es ist im Endeffekt eine teils genetisch prädisponierte Immunantwort, teils aber auch durch Umweltfaktoren dann ausgelöst und in den Phänotyp übergehende Problematik. Wobei eben in den allermeisten Fällen die allergische Dermatitis eine sogenannte Typ-1-Hypersensitivität ist, sprich das Immunsystem produziert unheimlich viele Antikörper des IgE-Typs dadurch kommt es dann eben zu einem Priming, wenn man so möchte, einer Entzündungszelle in der Haut, die sogenannte Mastzelle. Und wenn genügend IgE sich gebildet hat, da sieht man vielleicht auch so ein bisschen im Verlauf dann, ein halb Jahre altes Pferd wird sehr unwahrscheinlich sich mit einer Allergie darstellen. Es dauert einige Zeit und einige Exposure eben auch zu den Allergenen, bis sich dann wirklich der phänotypische allergische Typ zeigt.
Wie lange ungefähr?
Das ist auch wieder individuell unterschiedlich. In den meisten Fällen ist es aber doch 2-3 Jahre, bis es dann wirklich zur Manifestation kommt. Und dann natürlich auch, was viele bestimmt auch an den eigenen Tieren schon beobachtet haben, es wird über die Zeit schlechter.
Okay. Aber wir können vielleicht schon sagen, eben das, was du genannt hast, 3-6 Jahre ist so die allgemeine Regel, mit der wir, ich glaube, sehr gut arbeiten können. Und dann eben, dass die Herleitung ist ja die, der Körper muss da mehr oder weniger darauf vorbereitet werden. Mhm. Das heißt, wenn da einmal ein Insektenbefall stattfindet, dann ist der Körper zwar, hat der zwar die Information und bildet die Antikörper, die IgEs, aber es braucht dann viel, viel häufiger weitere Expositionen, damit die Allergie auch zum Auslösen kommt.
Aber warum scheuern sich denn einige Pferde auch den Winter über durch, wenn gar keine Kriebelmücken oder Gniezen vorhanden sind?
Korrekt. Auf der einen Seite kann das mit Sekundärinfektionen zusammenhängen, beziehungsweise wenn eben die Allergie im Sommer so im vollen Schuss ist, sage ich mal, und dann es aber keine therapeutische oder symptomatische Therapie dafür gibt, wird ja dieser Teufelskreis gar nicht unterbrochen und dann kann das leicht in den Winter mit übergehen. Okay. Also da ist auch wieder so eine ganz wichtige Sache, dass sobald man sieht, dass sein Pferd sich anfängt zu scheuern, dass man da auch wirklich danach guckt, so versucht, wir werden da gleich noch mehr in Detail zugehen, was es für generelle Maßnahmen gibt, wie ich es dem Tier leichter machen kann, aber nicht warten, bis es sich komplett kahl gescheuert hat und wund und blutig, weil dann brauche ich viel mehr Medikamente, um diesen Juckreiz wieder runterfahren zu können und es dauert länger, bis ich wieder zum Erfolg komme. Mhm. Das ist schwierig. Auf der anderen Seite ist es leider auch so, wenn ich eben den genetischen Typ habe und habe IgE-Antikörper jetzt überproduziert gegen eben solche Stechinsekten, dann wird es leider auch leichter, dass es sich dann noch kosensibilisiert gegen andere Insekten oder eben auch, es ist sogar die Möglichkeit, gegen Läuse, andere Ektoparasiten auch sensibel zu reagieren oder andere Umweltallergene zum Beispiel auch. Das ist das Traurige.
Ja. Und das ist, ich glaube, auch ein wichtiger Hinweis für unsere Hörer, dass wir eben das Sommerekzem, habe ich am Eingang ja gesagt, typisch ist in den Sommermonaten von Mai bis Oktober, aber gerade in den letzten Jahren, das ist vielleicht nur eine Hypothese, aber haben wir ja auch die Flugzeiten der Insekten durch die warmen klimatischen Bedingungen häufig nach vorne verlagert. Das findet schon im März oder im April statt, dass die aktiv werden und auch bis in den Oktober rein. Also die Zeit, in der die aktiv sind, die ist viel länger und dementsprechend ist die Regenerationsphase oder die Erholungsphase viel kürzer und das ist möglicherweise auch ein Grund, warum wir die Symptomatik mindestens bei einzelnen Pferden auch im Winter beobachten können.
Dieser Podcast wird von der Pferdegesundheit von Böhringer Ingelheim unterstützt. Das Leben von Tieren und Menschen ist auf tiefe und komplexe Weise miteinander verbunden. Böhringer Ingelheim ist überzeugt, wenn Tiere gesund sind, sind auch die Menschen gesünder. Das Ziel des forschenden Familienunternehmens Böhringer Ingelheim ist es, die Gesundheit und das Leben von Menschen und Tieren durch die Prävention von Infektionskrankheiten, die Förderung von Tierwohl und die Stärkung der Bindung von Mensch und Tier zu fördern.
Und der Leidensdruck ist ja immens beim Pferd, also durch dieses ständige Jucken, dieses Scheuern, kann ich mir vorstellen, dass das auch wirklich, also vielleicht sogar zur Unreitbarkeit, mindestens zur Wertminderung eines Pferdes führt. Ist das korrekt?
Ja, das ist immer wieder eine Frage bei Islandpferden vor allen Dingen. Eben, wir haben zwar keine, das ist keine Erbkrankheit, das ist immer das, was wieder gefragt wird. Ich schweife jetzt etwas ab. Na, gut. Eben, wir haben keine, es ist wie gesagt keine Erbkrankheit, aber wir haben schon bei bestimmten Rassen eine Häufung. Und das sind natürlich besonders die Islandpferde, da ist das auch allgemein bekannt. Und es werden ja nach wie vor sehr viele Pferde aus Island importiert, die natürlich dann noch kein Sommerekzem haben, weil diese Erkrankung auf Island nicht bekannt ist, weil die Insekten dort keine Habitate haben. Also die Insekten, die auslösend sind, gibt es dort nicht. Die Pferde kommen also alle gesund hierher und entwickeln dann im Laufe ihres Aufenthalts hier in Deutschland oder auch in anderen europäischen Ländern das Sommerekzem. Und dann ist immer die Frage, es ist ein gesundes Pferd gekauft worden, das jetzt ein Sommerekzem entwickelt hat, der Wertverlust. Und der wird ganz unterschiedlich natürlich bemessen. Grundsätzlich ist die Gesundheit als Grundlage für den Pferdewert das maßgebliche Kriterium. Und da hängt es natürlich in starkem Maße davon ab, wie schwerwiegend ist das Sommerekzem, wie stark ist das in das Pferd in seiner Nutzung eingeschränkt, also wie stark beeinträchtigend ist die Erkrankung. Und da werden durchaus Zahlen angegeben, dass die Pferde 30 bis 50, teilweise sogar bis 100% weniger wert sind. Also schon eine ganz stark wertmindernde Erkrankung.
Können Sie denn etwas sagen zu der Häufigkeit? Wie oft kommt das Sommerekzem vor?
Da gibt es ganz unterschiedliche wissenschaftliche Untersuchungen. Hier in Deutschland haben wir sehr verlässliche Zahlen zu Islandpferden. Da sind wir etwa bei 10-20% der Islandpferde, die betroffen sind. Einige Studien sagen da durchaus noch höhere Zahlen. Und wenn wir die skandinavischen Länder anschauen, da sind die Prävalenzen, also die Häufigkeit des Sommerekzems in der Pferdepopulation geringer. Grundsätzlich kann man sagen, dass diejenigen Tiere, die aus Island importiert werden, sehr viel häufiger ein Sommerekzem entwickeln. Da ist die Wahrscheinlichkeit, das ist eine sehr gute Untersuchung von Frau Lange hier aus Hannover, die hat da Zahlen von etwa 70% zeigen können. Also 70% aller Islandpferde, die von Island importiert werden, entwickeln im Laufe von 1-2 oder 3 Jahren nach dem Import ein Sommerekzem.
Gibt es da eine genetische Komponente?
Es gibt mindestens eine Rasseprädisposition, aber das Sommerekzem ist keine Erbkrankheit. Also es ist nicht sicher, dass es von einem Pferd oder von einer Stute auf die Nachkommen vererbt wird, genauso wenig vom Hengst auf Nachkommen. Aber es kommt familiär gehäuft vor. Insofern spielt die Erblichkeit eine Rolle, aber es reicht nicht, um es als Erbkrankheit zu bezeichnen.
Und nochmal von immunologischer Sicht betrachtet, das Problem ist einfach, die Pferde, die auf Island geboren werden und dort initial aufwachsen, haben keinerlei Kontakt zur Culicoides-Mücke. Sprich, das Immunsystem ist null geprimed. Die kommen dann nach Europa, Mitteleuropa, nicht Skandinavien zwingend, aber eben zum Beispiel nach Deutschland und werden auf einmal diesen Culicoides-Mücken mit, sagen wir mal, 3-4 Jahren ausgesetzt. Und das ist dann eben auch wieder immunologisch ganz typisch, dass sich dann Allergien verstärkt ausbilden. Und bis zu 70% ist ja eine ganz schöne Latte, weil eben es nicht diese, im Englischen heißt es so schön, Windows of Opportunities gibt, wo eben es dann auch mal zur Toleranz kommen kann des Immunsystems. Ich reagiere ja nicht auf alles draußen, sondern ich war eben zu alt, um als Islandpferd, um eben mich mit dieser Mücke auseinandersetzen zu können.
Sie erwähnten eingangs die Mücken, die ausschlaggebend sind. Ich glaube, der Fachbegriff ist Culicoides-Mücke. Mhm. Was weiß man denn genau über diese Mückenart? Wo leben die und warum sind ausgerechnet diese Mücken so allergen oder allergieauslösend?
Man kennt sehr viele Gnitzenarten, die haben exorbitant viele schwierige lateinische Namen und der Überbegriff, die Art sind Culicoides, das sind die sogenannten Gnitzen, das ist der Hauptverursacher, die leben an ja überall da, wo es windstill ist, wo stehende Gewässer sind, feuchtwarme Gebiete, das ist deren Habitat. Und da findet man üblicherweise dann auch einen größeren Befall. Und in dem Moment, wo die Insektenbelastung größer ist, also die Tiere häufiger gebissen werden, dann ist natürlich das Risiko größer, dass sich das Sommerekzem entwickelt. In dem Moment, wo die Tiere umgestallt werden, auf freien Flächen sind, wo Wind geht zum Beispiel, hat man eine deutlich geringere Belastung, die schon ausreichend sein kann, um die Symptomatik wirklich zum Erliegen zu bringen. Also das Habitat, wo die leben, ist ganz entscheidend. Insbesondere können sie keinen Wind vertragen, da können sie sich nicht bewegen. Und ich glaube, du kannst das noch ergänzen, Andrea.
Ja, das ist auch das Spannende, das kann bestimmt auch jeder nachvollziehen. Auf Island ist es kalt,
ja.
okay, vielleicht nicht immer trocken, aber sehr, sehr windig. Und das ist das Problem, warum die Culicoides-Mücken, also wir hören ja immer wieder von Insekten, die sich jetzt weltweit ausbreiten und wir haben komische Zeckenarten, die zu uns rüberkommen. Aber diese Culicoides-Mücken, sie versuchen es in Süd-Island immer mal wieder Fuß zu fassen, aber die Witterung, das klappt einfach nicht. Und umgekehrt, wie du gerade schon so schön gesagt hast, die mögen keinen Wind, sie mögen keine Bewegung in der Luft. Sie sind nämlich ganz schlechte Flieger. Und das macht man sich sehr gut zunutze, dass man zum Beispiel Tiere, die leider diese Hypersensitivität schon entwickelt haben, dass man die aufstallt und eventuell am besten
Ventilator in die Box.
Korrekt. Echt? Nein, nicht in die Box, sondern die Steigasse. Wenn man da nämlich immer einen Zug oder auch Fenster auf feststellt, ne, dass da so ein bisschen Zugluftbewegung vorhanden ist, die können nicht dagegen anfliegen. Die können das nicht schaffen. Und das ist natürlich eine sehr simple Methode. Kann sich das eben auch zunutze machen. Das andere ist natürlich, wenn ich jetzt ein Pferd, gerade ein Isländer zum Beispiel, auf einer Koppel stehen habe mit stehendem Gewässer, da ist die Exponierung dann zu diesen Stechmücken auch viel höher, als wenn es zum Beispiel fließendes Gewässer wäre. Nur da beißen wir uns dann leider ein bisschen in den Hintern, weil dann die Kriebelmücken hochkommen. Die mögen ja lieber fließendes Gewässer. Also am besten Pferde weit weg von fließendem oder stehendem Gewässer und eben eine Tränke aufstellen. Oder eben dann auch nachts aufstellen, weil natürlich die meisten Stechinsekten, das kennen wir selber von den Moskitos oder eben auch den Phlebotomen, den Sandflies, bei der Dämmerung abends fangen sie an, aktiv zu werden. Nachts sind sie am aktivsten mit dem Stechvorgang und kommen dann eben morgens wieder zur Ruhe, wenn die Sonne kommt.
Oh, es juckt.
Es juckt einen überall.
Genau, und neben den Gnitzen, die wir jetzt besprochen haben, du hast die Kriebelmücken erwähnt, kommen natürlich auch, vor allen Dingen im fortgeschrittenen Stadium kann es auch dazu kommen, dass sich diese Allergie auch noch gegenüber anderen Insekten entwickelt. Eben da gehören zum Beispiel Wadenstecher dazu, also Pferdebremsen, die wir ja auch sehr gut kennen. Die können also durchaus da auch zu beitragen. Stomoxis heißen die mit lateinischen Namen und auch noch viele andere, die wir hier, ich glaube, gar nicht erwähnen müssen, weil wir, wie gesagt, Gnitzen als Nummer 1 und Kribbelmücken als Nummer 2 benennen müssen. Die anderen sind nur sekundär und spielen keine so große Rolle.
Da wieder so ein bisschen zurück zur Immunologie. Das sind dann sogenannte Kreuzreaktionen. Und wenn wir das vielleicht einmal aufgreifen möchten, es ist das Speichelprotein oder nicht nur das, sondern mehrere verschiedene Speichelproteine, die bisher schon nachgewiesen wurden.
Und ist es das Speichelprotein von nur befruchteten Weibchen?
Es ist das Speichelprotein zumindest von den Weiblichen. Okay. Das ist zumindest bei den Gnitzen so, also bei den Kulicoides.
Wahrscheinlich sind die alle befruchtet bei dem Lebenszyklus.
Die wollen ja. Das ist ja das Ding des Parasiten, er möchte sich weiter verbreiten.
Leider.
Genau, das ist das Problem. Aber genau das ist eben das Ding. Ne? Und dass dann natürlich die Speichelproteine, eben diese Epitope, sich ja sehr ähnlich sind bei den verschiedenen Stechinsekten. Dadurch kommt es eben zu den Kreuzreaktionen. Das ist das Traurige.
Da kommen wir eigentlich jetzt schon in Richtung Diagnostik.
Ja, oder eben noch zu der Frage, welche Faktoren es noch braucht, dass ein Pferd zum Eczema wird. Also was ist noch auslösend oder was begünstigt dann tatsächlich den Ausbruch?
Da sollte man eben auf der einen Seite, immunologisch haben wir jetzt diese überschießende IgE-Produktion oder Überproduktion schon genannt. Auf der anderen Seite so die zweite Säule der Allergie, und das trifft auch für das Sommerekzem zu, ist, dass die Hautbarriere an sich gestört ist. Also wir haben eine wesentlich trockenere Haut, wir haben wesentlich weniger Fett in den obersten Schichten.
Atopisch heißt es dann, glaube ich,
korrekt,
oder?
Ja, fantastisch.
Sehr gut.
Wo eben viel mehr für Hund und Mensch natürlich dargestellt, aber wir wissen das auch beim Pferd. Und eine trockene Haut, das kennen wir alle aus dem Winter, ne? Also wenn die Heizungsluft hochkommt und uns dann der Rücken so etwas juckelt, das ist eben noch ein großer anderer Anteil auch des Ekzems und der Ekzementwicklung. Dadurch, dass ich nämlich eine trockene Haut habe und dann auch die oberste Hornschicht etwas weiter auseinander gestaltet ist, kann dann das Allergen leider tiefer eindringen in die Haut, dadurch näher in Kontakt treten mit den Immunzellen, mit den dendritischen Zellen des Immunsystems, und dadurch kommt es dann nochmal verstärkt zu einer IgE-Antwort leider.
Ja, das vergleichbar ist wahrscheinlich bei den Menschen der Heuschnupfen zum Beispiel.
Korrekt, oder die Neurodermitis, wie es im Deutschen so schön heißt, im Englischen die Atopic Dermatitis. Ja, genau, das ist genau derselbe Prozess.
Kommen wir zur Diagnose. Was genau wird gemacht, um wirklich abgesichert festzustellen, mein Pferd hat das Sommerekzem?
Ganz, ganz wichtig, was wir vorhin schon kurz angesprochen hatten, ist eben, dass ich mir wirklich einen roten Faden mache und aufarbeite Parasiten, Ekto- wie Endoparasiten, gerade Schweifrübe, immer auch an die Endoparasiten denken, Infektionen. Und erst wenn ich die bearbeitet, ausgeschlossen habe, therapiert habe, ich habe immer noch Juckreiz, und dann passt es mit der Saisonalität und im schlimmsten Fall leider dann noch mit einem Islandpferd, was eben sagen wir jetzt mal 4-5 Jahre alt ist und eben aus Island importiert wurde, sprich in jüngster Jugend überhaupt keinen Kontakt zu diesen Culicoides-Mücken hatte und sie dann eben durch den Import bekommen hat, dann ist es am sehr wahrscheinlichsten, dass dies dann ein Sommerekzempferd ist. Im Endeffekt darf man nicht vergessen, es gibt keinen Test. Es gibt nur die klinische Diagnose und eine allergische Dermatitis kann ich klinisch diagnostizieren.
Über das Blut.
Vorbericht und eben der Ausprägung. Aber ich muss alles andere, was juckreizauslösend ist, ausschließen. Bluttest, gute Frage. Das ist kein Allergietest. Und das wird leider immer wieder durcheinander geworfen, weil Allergie, aus welchen Gründen auch immer, da sind wir noch nicht so weit, dass wir es ganz verstanden haben, in der Humanmedizin anders funktioniert als bei den Tieren. Also da ist Hund, Katze genauso. Es gibt diese Allergietests, kennen wir alle, findet man, wenn man googelt, sofort. Die sind auch in einer gewissen Art und Weise hilfreich. Wir kommen gleich noch zu einem neuen Test, den wir jetzt für die Pferde zur Verfügung haben. Aber bei Menschen ist das so, es gibt Cut-off-Werte. Also wir wissen ganz genau, wenn der Mensch über einem gewissen Wert eine Menge an IgE produziert, also diesen Antikörper für die Hypersensitivität Typ 1, dann ist das ein Allergiker. Punkt.
Vielleicht können wir das kann man vielleicht noch etwas verbildlichen. Diese IgEs, die das Pferd produziert, die auf eben nach mehrmaligen Kontakten produziert werden. Die sind entweder frei im Blut verfügbar oder, das ist ja, haben wir vorhin schon angesprochen, die sind an die Mastzellen gebunden. Und wenn jetzt diejenigen, die an die Mastzellen gebunden sind, das sind eigentlich die gefährlichen. Das muss man sich so vorstellen, das sind dann sind zwei IgE-Antikörper an so eine Mastzelle gebunden. Und wenn jetzt das Allergen kommt, also dieses Eiweiß aus dem Gnitzenspeichel, dann bindet das an zwei Antikörper. Und das führt dazu, dass die Mastzelle ihre Giftstoffe oder ihre allergieauslösenden Stoffe freisetzt. Das ist das Klassische, was wir kennen, ist Histamin. Das heißt, es ist ein ganz komplexer Mechanismus notwendig und es betrifft nur die Antikörper, die an die Mastzelle gebunden sind. Es muss also eine Mastzelldegranulation stattfinden, die das Histamin freisetzt. Erst dann entsteht das IgE. Und was wir messen können mit dem Bluttest, das sind die frei im Blut schwimmenden Antikörper, die eigentlich gar keine Gefahr darstellen. Die kann jedes Pferd, das in irgendeiner Form mit Gnitzen Kontakt gehabt hat, wird diese IgE-Antikörper haben während des Sommers, weil es natürlich Antikörper bildet, das Antigen immer bekämpft und erst in dem Moment, wo das Immunsystem überfordert ist, da entsteht ja die Allergie. Und jetzt kann man sich auch wieder herleiten, warum gesunde und kranke Pferde gleichermaßen diese IgE-Antikörper im Blut zirkulierend haben. Die haben aber nur eine relativ kurze Halbwertszeit, nur über Stunden bis wenige Tage. Das heißt, im Winter werden die abgebaut. Da ist kein Allergenkontakt mehr da, sind keine Gnitzen mehr da oder auf jeden Fall deutlich weniger. Und dann sinken diese IgEs auch wieder ab. Sind im Idealfall gar nicht mehr vorhanden. Und erst im Frühjahr steigen die wieder. Und das zeigt vielleicht, dass diejenigen, die frei, also diejenigen IgE-Antikörper, die frei im Blut zirkulieren, eigentlich gar keine wirkliche diagnostische Aussagekraft haben. Sondern wir müssen die feststellen können, die an den Mastzellen festgebunden sind und das gefährliche Potenzial bilden. Und da haben wir auch Testmöglichkeiten. Vielleicht kannst du das wieder erklären, Andrea.
Genau, ich wollte dazu noch mal ganz kurz auch vielleicht noch mal eine andere Ecke ausweichen. Wir dürfen auch nicht vergessen, IgE wird ja nicht nur bei Allergikern gebildet. Das wird ja auch, wenn zum Beispiel eine Wurmbörden da ist, also wenn das Tier nicht regelmäßig entwurmt wird, wird auch viel IgE ausgeschüttet. Und da ist es zum Beispiel ganz wichtig, wenn wir jetzt auf die Testmöglichkeiten kommen, wenn wir also in einem Bluttest die im Blut zirkulierenden IgEs messen möchten und darauf basierend dann überlegen wollen, kann ich desensibilisieren oder nicht gegen die reaktiven Epitope, auf die diese IgEs eben binden. Idealerweise sollte das Pferd 2 Wochen vorher einmal kräftigst entwurmt werden, damit ich eben nicht so eine falsch positive IgE-Überlagerung bekomme. Wie wir jetzt alle aus Corona natürlich wissen, ist ja kein Test ist perfekt. Und eben auch diese Serologischen Tests, die wir haben, sind nicht perfekt. Eine andere immunologische Komponente, gerade beim Sommerekzem, was sehr spannend ist, ist auch, wenn es chronisch ist, ist es eigentlich fast gar nicht mehr IgE vermittelt, ist es fast keine Typ-1-Hypersensitivität mehr, sondern driftet in die sogenannte Typ-4-Hypersensitivität, was dann eher über Eosinophile übertragen wird. Das ist dann ein sogenannter Spättyp. Und dann kann ich auch viel schwieriger diese IgEs wieder nachweisen.
Müssten wir vielleicht kurz noch die Eosinophilen kurz erläutern.
Das sind auch
Blutzellen. Ja. Also Eosinophile sind nochmal eine andere Entzündungszelle des weißen Blutbildes, was eben im Blut zirkuliert, aber dann eben auch in die Haut gehen kann und dort zu massiven Reaktionen führen kann. Unter anderem, wenn eine eosinophile Zelle degranuliert, ähnlich wie du gerade beschrieben hast mit den Mastzellen, werden auch massiv Entzündungsmediatoren freigesetzt, die dann wieder hochgradig juckreizauslösend sind. Man sieht schon, dieser Teufelskreis ist sehr, sehr schwierig zu unterbrechen.
Und kann auch Stress ein Faktor sein? Wir hatten mal ein Pferd im Stall, es hat sich komplett die Mähne weggescheuert und dann hieß es, naja, durch den Stallwechsel hat das Pferd einfach Stress und ist noch nicht angekommen. Gibt es da einen Zusammenhang oder ist es nicht ganz so einfach?
Ja, es ist wie immer nicht ganz so einfach. Aber es passt natürlich schon eine Komponente dazu, dass Stress an sich, wenn ich zumindest chronisch Stress ausgesetzt bin, werden vermehrt proentzündliche Zytokine, das sind Entzündungsmediatoren, ausgeschüttet. Und dann kann es eben zum Beispiel Juckreiz oder anderen Missempfinden, also Dysästhesien, Hyperästhesien kommen. Es ist ja für uns als Tierbesitzer oder auch als Tierarzt immer sehr schwierig festzustellen, ist das eigentlich Juckreiz, warum die sich schubbern? Oder ist es manchmal auch eine Schmerzempfindung oder eben eine Hyperästhesie, Dysästhesie? Mhm. Sprich so ein Bitzeln in Fingern oder Beinen, was man von eingeschlafenen Füßen auch kennt.
Genau, das wäre aber dann kein Sommerekzem im eigentlichen Sinne. Das müssten wir dann in diese Differentialdiagnosen aufnehmen. Also Diagnosen, die eine vergleichbare Symptomatik haben, aber mit dem Sommerekzem an sich nicht zu vergleichen sind.
Ja, ich sehe schon, es ist nicht alles ganz eindeutig.
Ne? Genau, man muss gucken, dass man nicht zu viele verschiedene Dinge in einen Topf wirft, um dann eben dem Tier helfen zu können. Weil, wie wir schon festgestellt haben, Juckreiz ist grauenvoll.
Aber vielleicht kannst du noch etwas zu den Allergietests, spezifischen Allergietests sagen, die wir jetzt zur Verfügung haben oder wo die Reise dahin geht.
Richtig, genau. Also wir hatten längere Zeit eben diese Bluttests zur Verfügung, wo wir IgE messen konnten. Leider ist dieser Test fürs Pferd lange nicht so spezifisch gewesen, wie wir das für Hund und Katze kennen. Da wurde ist immer noch gegen einen Rezeptoranteil des IgE-Moleküls der Test durchgeführt. Während beim Pferd waren das nur leider monoklonale Antikörper, daher nicht ganz so spezifisch. Der Intradermaltest, das ist der Hautallergietest, ist immer noch so unser Goldstandard als Dermatologe, da ich natürlich das Organ teste, was betroffen ist.
Und man wird so geprickt mit irgendwelchen Allergien.
Richtig, den Pricktest kennt man. Ne? Bei Menschen hat man einen Pricktest genommen, dadurch, dass der Mensch auf den Intradermaltest sehr mit anaphylaktischen Reaktionen reagiert hat. Das Pferd, Hund und Katze machen das, welch ein Glück, nicht so stark. Also der ist recht safe, dass man den durchführen kann. Und beim Pferd wird der an der Halsseite lateral wird ein bisschen geschoren. Und dann kann man das durchführen. Und da zeigt man eben genau das, dass man die Allergene in die Haut injiziert und eben die Mastzellen, die dann eventuell besetzt sind mit diesen IgE-Molekülen, die wir gerade besprochen haben, dass sie degranulieren. Und dann bekomme ich eben diese Nesselsucht, wie man sie so kennt. Und dann kann ich sagen, okay, der reagiert da drauf oder hier drauf. Was wir jetzt neu haben seit diesem Sommer, und das ist wirklich eine ganz spannende...
Vielleicht kann ich, wenn wir das kurz erläutern, das ist eigentlich ein funktioneller Test. Das, wenn wir diesen Pricktest machen oder die Haut selber untersuchen, dann läuft die Diagnostik gerade in Richtung dieser Mastzellen. Und da sind wir weg vom Blut, weg von den frei zirkulierenden und provozieren eigentlich die Zellen, die in der Haut sitzen, um ihre entzündlichen Mediatoren freizusetzen. Das ist also ein ganz gezielter, aussagekräftiger Test. Und jetzt haben wir heute schon so oft gesagt, nicht alles ist geradlinig und vieles ist komplexer. Und da spielt uns wieder ja eigentlich nicht entgegen, dass diese Mastzellen ungleichmäßig in der Haut verteilt sind. Das heißt, je nachdem, wo mehr sind, da wird man eine größere Reaktion haben und an anderer Stelle, wo weniger sind, hat man eine kleinere Reaktion, obwohl man das richtige Allergen gegeben hat, hat man unter Umständen dann an der falschen Stelle eine zu kleine Reaktion. Mhm. Und das ist der Grund, warum auch diese Tests, ja sagen wir mal, eine mäßige Aussagekraft haben. Zum Schluss zwar die beste, aber auch limitiert sind in ihrer Aussagekraft.
Aber jetzt gibt's was Neues.
Genau. Ja. Vielleicht noch ein Nachsatz zum Intradermaltest. Da ist auch wieder das Problem, wie du schon sagtest, nichts ist schwarz-weiß, in der Medizin sowieso nicht. Aber da ist immer wieder ganz wichtig, dass ich meine Ausschlussdiagnosen gemacht habe und dass ich dann die Vorgeschichte, die Leidensgeschichte des Tieres mit einbeziehe, um dann eben zum Schluss endlich zu einer Diagnose zu kommen, beziehungsweise zu einer Therapie. Ne? Und das ist halt, wo wir ja hinwollen. Wir wollen ja diesen Tieren helfen und eben leider weniger so für die Kolikoides, aber für Umweltallergene kann man eben die Ergebnisse dieses Intradermaltests nehmen und eine Hyposensibilisierung aufzubauen. Und das hilft 2 von 3 Pferden. Das ist fantastisch und ist eben keine Medikation. Es ist kein Cortison. Es ist nichts, was irgendwie im Reitsport dann als Doping gesehen werden könnte, was ja auch immer sehr, sehr wichtig ist. Genau, jetzt zum neuen Test, den wir haben. Spannend. Das ist total spannend. Wir haben das seit Frühjahr für den Hund und jetzt eben seit Sommer für das Pferd. Also es läuft gerade an. Der sogenannte PAX-Test, also das PAX, das ist eine Company von den Niederlanden, nennt sich Nextmune, die in Zusammenarbeit mit einem der großen Dermatologen, Thierry Olivry, ein System entwickelt haben, was eben nicht nur die, im Englischen sagt man so schön, crude Extracts, also einfach die zerquetschte Gnitze im Testbereich testet, sondern eben molekuläre Komponenten. Also die haben wirklich rekombinant diese Proteine, diese Speichelproteine nachgebaut und die werden jetzt auf einem ELISA verwendet, um dann eben zu gucken, binden die IgEs ja oder nein. Und das Spannende ist natürlich, das werden wir jetzt ja natürlich erst sehen, weil wir ja damit erst anfangen mit diesem Test, aber man, wie man sich schon vorstellen kann, wir testen viel spezifischer und werden hoffentlich viel weniger falsch positive Resultate haben, sondern wirklich korrektere, sage ich mal, Resultate. Nichts wird wieder schwarz-weiß sein. Und idealerweise, vielleicht wird es sich dahin entwickeln, könnte man sogar diese molekularen Komponenten dann benutzen für den Intradermaltest, als eben auch für die Desensibilisierung. Also da wird sich in den nächsten 5 Jahren noch sehr, sehr viel ändern und das wird sehr, sehr spannend werden, wo die Reise dahin gehen wird, um den Tieren zu helfen.
Der Leidensdruck ist groß. Ja. Wir sprechen über die Behandlung. Vorhin hatten Sie schon erwähnt, der Ventilator in der Stallgasse. Wahrscheinlich ist der wesentliche Faktor die Vorbeuge, oder?
Das ist generell mit jeglichen Parasiten, also beim Hund und Katze kennt man ja auch die Flohbiss-Hypersensitivität dasselbe. Man versucht zu vermeiden, dass es überhaupt zu diesem Biss kommt. Und ja, der Ventilator oder alles, was irgendwie den Flugweg erschwierigt für die Kolikoides.
Wir können vielleicht noch eine Stufe vorher anfangen, nämlich das Management. Wir haben es vorhin schon gesagt, die Insekten, die fliegen morgens und abends in den Dämmerungsstunden. Und das macht durchaus Sinn, die Tiere dann von der Weide zu nehmen. Die Möglichkeit haben, selbstständig Zugang zu wählen, die ziehen sich automatisch in den Dämmerungsstunden dann zurück, weil sie wissen, da haben wir Insektenkontamination. Also Anpassung der Haltung und für diejenigen, die das können, die mehrere Weiden zur Auswahl haben, natürlich solche Weiden bevorzugen, die frei sind, wo eventuell eben Zugluft ist. Das ist für das Pferd an sich überhaupt nicht dramatisch, wenn das im Wind steht. Viel problematischer ist eben die starke Insektenbelastung. Das wären Managementmaßnahmen, haltungstechnische Maßnahmen. Und wenn die Tiere oder auch wenn sie auf der Weide stehen, in rein mechanischen Schutz, das sehen wir ja ganz oft jetzt in den Sommermonaten, die Tiere mit den Ekzemadecken, die zum Teil eben vom Kopf bis zum Schweif eingepackt sind.
Ja, und Zebramuster.
Die
Ritterpferde erinnern.
Ja.
Ne?
Die aber tatsächlich auch einen echten und guten Schutz bieten können.
Mhm. Ja.
Mindestens bei einigen. Das, was wir hier erfahren, das sind die klinischen Vorberichte immer, dass einige unserer Patienten diese Decken halt nicht besonders gerne mögen und die regelmäßig abmontieren oder zerstören. Und dadurch, dass die recht kostspielig sind.
Ja, allerdings. Da müsste man auch auf einer Seite nochmal drauf achten. Wir haben schon einige gesehen, die an den Naht zusammennähenden Stellen dann dort ihre Eczema-Stellen entwickelt haben. Also da manchmal drauf achten, wenn das Pferd zwar besser wird an den Stellen, wo es sich vorher geschubbert hat, aber vielleicht jetzt an anderen Stellen auf einmal Probleme zeigt, diese Insektendecken einfach auf links drehen. Das funktioniert eigentlich ganz gut, damit eben es nicht noch, weil die ganze Haut ist sensibel.
Ja,
die ganze Haut
dann
ist
da steuert,
trocken.
Dann, ja.
Korrekt. Und wenn dann was anderes steuert und gerade das Nylon, das kennt man auch vom Menschen, dann kann das eben auch nochmal zu einer Sensibilisierung führen.
Ein ganz wertvoller Tipp.
Ja. Aber ausprobieren lohnt sich auf jeden Fall. Und diejenigen, die das tolerieren, da ist das eine einfache und wirksame Maßgabe, vor allen Dingen ohne, dass man Medikamenteneinsatz hat oder dass man ihn mindestens stark reduzieren kann.
Richtig, genau. Und das wird ja immer, es wird ja so ein Potpourri draus. Ne? Man muss immer an verschiedenen Stellen schrauben, um es eben verbessern zu können. Für die Aufstallung ist auch nochmal wichtig, dass man guckt, der Stall darf nicht zu feucht sein. Weil Feuchte und gerade im Sommer, wenn es dann ja auch warm ist, da gehen sie dann auch wieder verstärkt rein, also dass man da versucht, die Feuchtigkeit der Luft zu entziehen, das kann auch nochmal sehr, sehr wirksam werden.
Ja. Und im Futtermittelhandel gibt es ja nichts, was es nicht gibt. Ja, da gibt es ja gegen alles auch das entsprechende Zusatz-Spezialfutter. Ist das Thema Fütterung relevant bei Eczemern und gibt es etwas, was ich wirklich unterstützen geben darf oder kann?
Also generell beim Allergiker, was ich immer unterstützend geben kann und was sehr, sehr schön in multiplen Studien gezeigt wurde, ist eine Omega-3-Supplementation. Das ist ja die weniger entzündungsauslösende Fettsäure im Gegensatz zum Omega-6. Das Omega-3 wird eben, wenn ich es zusammen mit Medikamenten einsetze, brauche ich wesentlich weniger Medikamente und kann eben diese Hautbarriere dadurch auch unterstützen, indem ich es zufüttere. Leinöl zum Beispiel oder stark aufgereinigtes Algenöl kann man eben den Pferden schön zusetzen. Das ist gut. Man darf von diesen Nahrungsergänzungsmitteln natürlich immer nicht eine sofortige Wirkung erwarten und auch nicht, wenn ich jetzt einen Pony habe mit starkem Juckreiz, wird es nicht zu viel in dem Moment bringen. Man soll es schon 6 bis 8 Wochen füttern, bevor man evaluiert, was der Effekt ist. Aber das hilft immer. Eine andere Sache, die immer mal wieder aufkommt und immer wieder positiv diskutiert wird, Studienlage ist etwas kontrovers, aber sollte nicht schaden, ist Niacin. Vitamin B3 soll membranstabilisierend als auch teilweise Hautbarrierefunktion verbessernd wirken.
Wo ist das zum Beispiel drin?
Ein B3-Vitamin, also man kann sich einfach eine Vitamin-Zusammensetzung im Fachhandel holen. Das
oder
ist kein Problem.
Bierhefe zum Beispiel, was auch als zur Fütterung angeboten wird, da ist es auch drin.
Ah ja, guter Hinweis. Hypersensibilisierung hatten wir vorhin schon einmal angesprochen. Ist das auch eine relevante Behandlung bei Sommerexem oder?
Es ist eine schöne, relevante Behandlung, wenn ich einen Umweltallergiker habe. Mhm. Aber beim Sommerekzem, also sollte das Pferd wirklich hauptsächlich oder auch nur, was wir ja viel sehen, auf die Stechmücken reagieren, funktioniert momentan leider noch nicht.
Ja.
Und das Problem da ist, ähnlich zu den Tests, was ich vorhin sagte, momentan die Allergene, die wir zur Verfügung haben zur Desensibilisierung, sind zerquetschte Stechmücken.
Okay.
Dass da natürlich neben Chitin noch alles mögliche andere drin ist, ist, glaube ich, dann jedem klar. Und ich brauche das Speichelprotein. Wenn wir dann also diese molekulare Komponente bekämen, was ja so die Hoffnung ist für die nächsten Jahre, sollten wir da sehr, sehr schön auch was machen können.
Also sprich einen Impfstoff entwickeln oder einen...
In Anführungszeichen Impfstoff,
ja.
Genau.
Ja.
Alternativ gibt es aber die Gruppe in der Schweiz, wo sich ganz spannenderweise eine Molekularbiologin, Frau Vettelschoss, zusammengesetzt hat mit Tiermedizinern. Sie selbst züchtet Isländer, hat Islandpferde und hat natürlich auch das Problem des Sommerekzems. Und die sind der Frage nachgegangen, okay, gerade, was ich vorhin meinte, mit diesem chronischen Ekzem und den eosinophilen, diesen besonderen weißen Blutzellen, diesen chronischen Juckreiz dann weiter verfügen, da ist ein Zytokin, ein Entzündungsmediator, der hervorsticht, das ist das IL-5. Das ist beim Pferd mit dem Sommerekzem ganz speziell. Bei der Katze sehen wir das auch noch. IL-5 hat beim Hund zum Beispiel sehr wenig Relevanz mit dem Allergiker. Und die haben jetzt, das ist ein ganz spannender Ansatz, ein sogenannte virusähnliche Partikel hergestellt. Ein rekombiniertes es ist ein Gurkenmosaikvirus, haben sie ein rekombiniertes IL-5 hergestellt, was den Pferden injiziert wird. Dann kommt es automatisch vom Immunsystem zu einer Antikörperbildung gegen dieses rekombinierte IL-5 und schönerweise haben sie dann auch zeigen können, dass dann die Antikörper, die vom Pferd selber gebildet werden, nicht nur gegen das Rekombinante reagieren, sondern auch gegen die körpereigenen IL-5. Mhm. Also das Pferd macht sich praktisch seine Vakzine selbst und das dreimal im Jahr verabreicht und dann einmal jährlich Follow-up-Injektionen, scheint die Zukunft zu werden.
Spannend.
Da können wir vielleicht auf den ein oder anderen Podcast verweisen, den wir auch schon, wo wir genau diese Thematik auch schon angesprochen haben. Sarkoide zum Beispiel, da haben wir die Immuntherapien, die da in der Entwicklung sind. Beim Melanomen haben wir darüber gesprochen, also schwarzer Hautkrebs. Da sind Immunotherapien in der Entwicklung und hier IL-5, das ist Interleukin 5, das eine große Rolle spielt im entzündlichen oder allergischen Geschehen. Das wird hier, ist hier mehr oder weniger Gegenstand der Behandlung und ich glaube, auch hier können wir das sagen, das wird die Zukunft sein der Behandlungen allergischer Erkrankungen, weil wir damit den Kern des Problems ein Stück weit angehen. Viel besser als die üblichen Behandlungen, wo wir Medikamente von eben außen auf das Pferd geben.
Die Symptome bekämpfen.
Nur maskierend.
Und hier können wir in Richtung der Ursache gehen. Also das ist sicherlich die Zukunft. Aber wir müssen sicherlich dazu noch ein paar Worte verlieren. Topische Behandlung, also Behandlung mit Salben oder mit anderen medikamentöse Behandlungen. Vielleicht kannst du da einen Einstieg machen.
Genau, also wir haben über die ganze Abwehr und Verhinderung eigentlich dieses Gestochenwerdens gesprochen. Aber wenn natürlich der Juckreiz da schon hochgradig da ist, dann muss man eben schauen, inwieweit komme ich denn mit Shampoonieren zum Beispiel, gerade wenn es sekundär Infektionen da sind und Shampoonieren an sich natürlich auch kühlt. Es gibt die rückfettenden Shampoos, die dann der Hautbarriere eben auch weiter zuträglich sind, als eben auch, ich weiß, wir lieben es alle nicht, aber doch das topische Cortison, ganz selten muss es eben auch mal die Cortison-Tablette sein. Wir beißen da alle immer die Zähne zusammen und möchten das nie lang Zeit geben. Jedoch, wenn das Pferd sich wirklich hochgradig am Schubbern und am Rubbeln ist, man tut ihm keinen Gefallen. Ja. Ne? Aus der Humanmedizin wissen wir ganz stark, Juckreiz, das ist fast eine Foltermethode. Mhm. Und dann der Schmerz, der nach dem Rubbeln entsteht, ist besser aushaltbar als der Juckreiz, wenn man sich das einmal vergegenwärtigt. Und was ich vorhin schon sagte, je schneller wir sehen, das Pferd hat Juckreiz und je schneller ich dagegen gehe, vielleicht mit Cremes oder eben Sprays, kortisonhaltiger Natur, dann brauche ich es auch gar nicht so lange zu geben, kann dann runtergehen auf vielleicht einmal wöchentlich oder zweimal wöchentlich, natürlich über die Sommerzeit und habe dann aber wenigstens ein zufriedenes, reitbares Tier.
Ja, vielleicht müssen wir da einige Hinweise geben oder allgemeine Hinweise geben, wie wir umgehen mit diesen lokalen Behandlungen. Das ist sicherlich sinnvoll, wenn die Behandlung noch nicht so schwerwiegend ist, gerade im Frühjahr, wenn das erst beginnend ist, dann kann man mit solchen lokalen Behandlungen viel erreichen. Aber man kann nicht sagen, die eine hilft und die andere hilft nicht, sondern das ist individuell sehr unterschiedlich. Und was wir vielleicht in dem Zusammenhang auch sagen müssen, diese lokalen Behandlungen sind Behandlungen, aber es gibt auch Präparate, die den Anflug der Insekten vermeiden sollen. Sogenannte Spot-Ons.
Kennt man von Hunden, ja.
Genau, mit denen werden Tiere üblicherweise einmal wöchentlich oder alle 14 Tage behandelt. Und das vermeidet, dass die Tiere überhaupt zum Beißen kommen. Also auch das wären lokale Behandlungen, aber gerade im fortgeschrittenen Stadium der Erkrankung zunehmend weniger wirksam. Und da kommt das, was Andrea gerade schon gesagt hat, da muss man manchmal wirklich die aggressivere Behandlung wählen. Und dann, das können wir hier durchaus thematisieren, ist die Gabe von Cortison mehr als zu rechtfertigen. Das Leiden, das mit dieser Erkrankung verbunden ist, ist erheblich. Vor allen Dingen, wenn das schon über mehrere Jahre angedauert hat oder am Ende der Saison ist, dann sind das schwer erkrankte und stark leidende Tiere. Und da ist die Cortisonbehandlung eigentlich eine tierschützerische Maßnahme, um dem Leiden entgegenzuwirken. Auch wenn wir damit unter Umständen andere Risiken, ich nehme die Hufrehe müssen wir hier vielleicht erwähnen, auch wenn wir die in Kauf nehmen. Aber hier würde ich den Tierschutz und das Leiden durch das Sommerekzem dem auf jeden Fall überordnen. Das vielleicht so als abschließende Bemerkung zur Behandlung.
Ja. Und es bleibt die Hoffnung, ja, dass eben genau diese neuen Behandlungsmethoden, die neuen Präparate zügigst weiterentwickelt werden und dass so der Leidensdruck auch genommen wird. Vielen, vielen Dank. Was für spannende Einblicke zum Thema Sommerekzem. Danke auch für diese detaillierten Informationen. Ich habe viel gelernt wieder heute und bin immer heilfroh, wenn sich das Fett nicht scheuert, sage ich mal so.
Ja, vielen Dank, dass Sie da waren, Frau Tenz. Und natürlich dir vor allen Dingen vielen Dank, Andrea, dass du uns hier wirklich mit den Details der Dermatologie vertraut gemacht hast. Und ich glaube, es erleichtert dann auch die Erkrankung zu verstehen, wenn man Details kennt. Insofern vielen herzlichen Dank allen hier, die dazu beigetragen haben, dass wir da etwas Aufklärung betreiben könnten. Okay. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Bis dann. Vielen Dank auch von meiner Seite. Tschüss, bis dann.
In der nächsten Folge geht es dann um Ektoparasiten beim Pferd. Wir sprechen über alles, was das Pferd von außen ärgern kann. Es geht um Harlinge, Milben, Flöhe und Co. Und was man dagegen auch vorbeugend unternehmen kann. Unsere Experten für diese Folge: Professor von Samson Himmelsternia am Institut für Parasitologie und Tropenveterinärmedizin der FU Berlin und Professor Carsten Feige, Leiter der Pferdeklinik der Tierärztlichen Hochschule in Hannover. Bis dahin empfehlen Sie uns gern weiter und schicken uns auch Ihre Themenwünsche. Einfach per Mail an podcast@gpm-vet.de. Also podcast@gpm-vet.de.